Am anderen Tag gab es zum Frühstück sehr schmackhafte Pastetchen, Krebse und Hammelkoteletts. Und während wir aßen, kam der Koch Nicanor herauf, um sich nach den Wünschen der Gäste zum Mittagessen zu erkundigen. Er war ein Mann von mittlerem Wuchs, mit gedunsenem Gesicht und kleinen Augen, glatt rasiert, und sein Schnurrbart schien nicht rasiert, sondern ausgezupft zu sein. Aljoschin erzählte, dass die schöne Pelageja in diesen Koch verliebt sei. Da er ein Trunkenbold von wüstem Charakter ist, wolle sie ihn nicht heiraten, sei aber einverstanden, mit ihm so zusammenzuleben. Er jedoch sei sehr fromm und seine religiösen Überzeugungen gestatten ihm nicht, so zusammenzuleben. Er verlange, dass sie ihn heirate, anders wolle er es nicht, und beschimpfe sie, wenn er betrunken sei, und schlage sie sogar. Wenn er betrunken ist, versteckt sie sich oben und schluchzt, und dann gehen Aljoschin und die Dienerschaft nicht aus dem Hause, um sie zu beschützen, für den Fall, dass es sich als nötig erweisen sollte. Das Gespräch wandte sich der Liebe zu. »Wie eine Liebe entsteht«, sagte Aljoschin, »warum Pelageja nicht einen anderen, der zu ihren seelischen und äußerlichen Eigenschaften besser passen würde, liebgewonnen hat, sondern gerade den Nicanor, diese Fratze, hier wird er von allen Fratze genannt, wie weit in der Liebe die Fragen des persönlichen Glückes maßgebend sind, alles das ist unbekannt, und darüber kann jeder nach Belieben befinden. Bis jetzt ist nur eine unbestrittene Wahrheit über die Liebe gesagt worden, nämlich, dass dies Geheimnis groß sei. Alles andere, was über die Liebe geschrieben und gesprochen wurde, war keine Lösung, sondern nur ein Aufstellen von Fragen, die eben ungelöst blieben. Eine Erklärung, die scheinbar für den einen Fall passt, passt für 10 andere Fälle nicht. Und das Beste ist meiner Meinung nach, jeden Fall einzeln zu erklären und keine Verallgemeinerungen zu versuchen. Man muss, wie die Ärzte sagen, jeden einzelnen Fall individuell behandeln. Ganz richtig, stimmte Burkin zu. Wir anständigen russischen Menschen haben eine Vorliebe für Fragen, die ungelöst bleiben. Gewöhnlich poetisiert man die Liebe, schmückt sie mit Rosen, Nachtigallen. Wir Russen jedoch schmücken unsere Liebe mit diesen verhängnisvollen Fragen und wählen dabei die uninteressantesten von ihnen. Als ich noch Student war, hatte ich in Moskau eine Gefährtin, die jedes Mal, wenn ich sie in meinen Armen hielt, darüber nachdachte, wie viel ich ihr monatlich geben werde und was das Pfund Fleisch jetzt koste. So auch wir, wenn wir lieben, hören wir nicht auf, uns Fragen zu stellen, ob das ehrlich sei oder nicht, klug oder dumm und wohin die Liebe führen werde und so weiter. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Dass es aber stört, nicht befriedigt und aufregt, das weiß ich. Es sah so aus, als wollte er etwas erzählen. Menschen, die einsam leben, haben immer etwas auf dem Herzen, was sie gern erzählen möchten. In der Stadt gehen die Junggesellen gern ins Dampfbad, in die Restaurants, nur um ein wenig reden zu können, und erzählen den Badedienern oder Kellnern sehr interessante Geschichten. Auf dem Lande aber schütten sie gewöhnlich ihr Herz den Gästen aus. Durch die Fenster sah man den grauen Himmel und regennasse Bäume. Bei so einem Wetter weiß man sowieso nicht, was man mit sich anfangen soll, und es bleibt einem nichts übrig, als zu erzählen oder zuzuhören. Ich lebe schon seit langem in Sofino und befasse mich mit der Wirtschaft, seit ich die Universität absolviert habe, begann Aljoschin. Der Erziehung nach bin ich ein Müßiggänger, der Neigungen nach ein Mensch der stillen Studierstube. Allein das Gut war, als ich hierher kam, sehr verschuldet, und da mein Vater sich hauptsächlich deshalb so verschuldet hatte, weil er viel für meine Bildung ausgegeben hatte, beschloss ich, von hier nicht fortzugehen und zu arbeiten, bis ich diese Schuld getilgt hätte. Ich fasste diesen Entschluss und ging an die Arbeit. Ich gestehe, nicht ohne einen gewissen Widerwillen. Der hiesige Boden gibt nicht viel her, und damit die Landwirtschaft nicht verlustbringend ist, muss man die Arbeit leibeigener oder gedungener Knechte ausbeuten, was fast ein und dasselbe ist. Oder die Wirtschaft auf Bauernart führen, das heißt, selbst mit seiner Familie auf dem Felde mitarbeiten. Ein Mittelding gibt es nicht. Damals gab ich mich mit solchen Feinheiten gar nicht ab. Ich ließ kein Stückchen Boden brach liegen. Ich trieb alle Bauern und Bauernweiber aus den Nachbardörfern zusammen und die Arbeit kochte nur so bei mir. Ganz toll. Ich selbst pflügte, säte, mähte, wobei ich angewidert das Gesicht verzog wie eine Dorfkatze, die vor Hunger im Gemüsegarten Gurken frisst. Mein Körper schmerzte mich und ich schlief im Gehen. In der ersten Zeit schien es mir, Ich könnte dieses Arbeitsleben mit meinen kulturellen Gewohnheiten leicht vereinigen. Dazu müsste ich nur, dachte ich, im Leben eine gewisse äußerliche Ordnung aufrechterhalten.